Sie hören einen Podcast von Schweizer Radio DRS 2. Weitere Informationen finden Sie auf www.drs2.ch.
Reflexe. Mein Name ist Elinor Landmann und heute geht es in Reflexe um das Schlachthaustheater in Bern und um dessen langjährigen Leiter Sandro Lunin. Herzlich willkommen.
Danke.
Sie haben 10 Jahre lang mit wechselnden Kollegen das Schlachthaus geleitet. Seit kurzem arbeiten Sie nun für das Zürcher Theaterspektakel, bereiten als Programmleiter Ihre erste Ausgabe im Sommer vor. Wir sind für die nächste halbe Stunde zu Gast an Ihrer alten Wirkungsstätte im Schlachthaus. Wir wollen zurückblicken, wir wollen nach vorne blicken und wir tun das von einem erhöhten Standpunkt aus. Wir sitzen hoch oben im Dachgebälk beim Lichtpult vom Schlachthaus, ziemlich weit unter uns liegt die Bühne und wenn ich mich nach vorne beuge, sehe ich auch ein Stück vom Zuschauerraum. Mir ist hier oben ein bisschen flau. Wie ist es bei Ihnen, Sandro Lunin? Schwindelfrei?
Ja, ich denke schon. Zumindest in meinem eigenen Theater schwindelfrei. Nein, es ist ja nicht mein eigenes Theater, aber es ist ein Theater, das ich natürlich in- und auswendig kenne, jetzt über diese letzten 10 Jahre. Und ich fühle mich hier sehr wohl, nach wie vor.
Von hier oben hat man einen tollen Überblick. Es ist nicht schlecht für eine Leitungsposition, wenn man den Überblick hat. War das hier oben einer Ihrer Lieblingsplätze?
Ja, man versucht den natürlich immer wieder zu bewahren, man verliert ihn auch immer wieder mal natürlich und hofft ihn dann wieder zu gewinnen und von daher ist es wirklich nicht schlecht, manchmal ein bisschen Distanz zu nehmen, manchmal auch ein bisschen Distanz vom Haus zu nehmen und dann selber drauf zu schauen. Ich denke, es ist manchmal sehr schön, hier oben reinzuschleichen, wenn man von oben auf eine Vorstellung schauen kann. Es hat mich auch sehr berührt, das war bei uns ein Artist in Residence aus Indien, der sich wirklich immer vorgenommen hat, er sieht die Produktion aus beiden Perspektiven. Da habe ich ihn gefragt, ja wieso? Damit er eben auch sehr genau schauen kann, wie das Publikum reagiert auf diese Vorstellung. Bei uns hat man wirklich das Glück, dass man eben von oben auf die Bühne und aufs Publikum sehen kann.
Big Brother.
Ja.
Nicht ganz.
Nicht ganz.
Wenn ich mich nach vorne beuge, die Bühne ist derzeit leer. Es wird nicht Theater gespielt im Schlachthaus. Dafür ist noch bis Sonntag das 3. lateinamerikanische Filmfestival zu Gast hier. Wie kommt ein Filmfestival ins Programm eines Theaterhauses? Waren da auf Mitte November keine Theaterproduktionen verfügbar?
Ja, die letzten Schauspieler haben vor einer halben Stunde das Haus verlassen. Heute Morgen war noch Schulvorstellung von Mad, Bad and Sutherland für 4. bis 6. Klässler. Diese Woche ist tatsächlich ein lateinamerikanisches Filmfestival angesagt. Wir haben uns als Schlachthaus eigentlich vorgenommen seit eigenen Jahren, dass wir eben auch mit Migrantinnen und Migranten dieser Stadt zusammenarbeiten. Und in der lateinamerikanischen Ecke, in Anführungszeichen, ist es so, dass es da eben sehr große und starke Aktivitäten im Bereich Film gibt. Und da wollten wir diese 4 Tage Platz bieten, gemeinsam mit dem Kino in der Cinematte und dem Kino im Kunstmuseum dieser lateinamerikanische Gemeinde zu Gast zu haben bei uns.
Also einen Schwerpunkt auch am Ort zu setzen, in Bern selber, mit den Leuten, die hier natürlich auch wohnen und leben. Nebendran zeigt das Schlachthaus natürlich Theater und was da Monat für Monat aufs Programm kommt, das ist durch ein Leitbild geregelt. Ich habe mir das angesehen, in diesem Leitbild steht, das Schlachthaus ist ein Ort für Kinder- und Jugendtheater. Es ist ein Ort für die freie Szene und zwar lokal und auch national. Und es ist ein Ort für Grenzüberschreitungen, für Experimente, für zeitgenössische Tendenzen. Das ist ziemlich disparat. Wie schwierig ist es, das alles unter einen Hut zu bringen?
Ja, das ist manchmal nicht ganz einfach. Also vor allem all diese Ansprüche auf, in dem Sinn, in einem kleinen Haus zu verwirklichen. Wir haben das versucht und ich glaube, es ist uns in vielen Fällen auch geglückt. Es soll auf der einen Seite eben wirklich ein Gastspielort sein, an dem man Produktionen einlädt, aber es soll unbedingt auch ein Produktionsort der freien Szene sein und die verstehen wir eben sehr breit. Es ist natürlich das Theater im Zentrum, alle Theaterformen. Das geht von Puppentheater bis zu sehr speziellen experimentellen Projekten von jungen Autorinnen, Autoren. Das soll wirklich eben diese Bandbreite abdecken. Was ein bisschen speziell ist eben, dass auch Kinder- und Jugendtheater Teil des Leitbilds ist. Und ich denke, da ist es ein Spagat, der eben nicht immer ganz einfach zu verwirklichen ist, aber den ich für sein Haus auch sehr spannend finde, eben ein Haus zu betreuen, das für alle Generationen da sein soll.
Aber wie hat das Haus dann ein Gesicht? Was für einen Charakter hat es?
Ich denke, den Charakter, den bekommt es eigentlich dadurch, dass man in all diesen Feldern wirklich qualitativ hochstehende Arbeit zeigt. Dass man sich Inhalten widmet, dass man immer wieder Schwerpunkte setzt. Aber die kann man eben auch setzen spartenübergreifend, die kann man setzen altersübergreifend. Da ist man nicht gezwungen, sich an einen engen Theaterbegriff zu halten.
Wo setzen Sie in dieser Vielfalt, die einem bestimmten Leitbild genügen muss, wo Sie bestimmte Spagate machen müssen, wo setzen Sie dann noch persönliche Akzente?
Ja, ich glaube, es ist sehr viel Platz für persönliche Akzente durch das, dass ich hauptsächlich auch für die Auswahl der Produktionen verantwortlich bin. Das heißt, ich bin sehr stark mitverantwortlich, wie dieses Haus nach außen aussieht, zusammen mit meiner Co-Leiterin Miriam Pronke und natürlich dem ganzen Team hier. Aber diese Auswahl, die prägt natürlich. Und da haben wir uns entschlossen, bestimmte Fokusse auch zu setzen. Die sind vor allem natürlich auch im internationalen Bereich dann sehr gut sichtbar.
Im internationalen Bereich haben Sie ganz deutlich das Haus geöffnet. Jahr für Jahr findet im Schlachthaustheater in Bern das Festival Afrique Noire statt. Da sind Künstlerinnen und Künstler aus Schwarzafrika zu Gast. Sie haben immer wieder auch Künstlerinnen und Künstler aus dem Nahen Osten eingeladen. Aus dem arabischen Raum. Ist diese geografische Ausrichtung etwas, wo Sandro Lunin quasi im Programm spürbar wird?
Ja, ich denke schon, dass diese zwei Schwerpunkte sehr stark von mir geprägt sind, dass ich da auch eine Auswahl getroffen habe. Ich denke, es ist unmöglich, eben für so ein Haus, in Anführungszeichen, die ganze Welt wieder zu spiegeln. Aber auf der anderen Seite war es mir sehr wichtig, eben bestimmte Teile dieser Welt hier zur Diskussion, in Anführungszeichen, zu stellen, bestimmte Fokusse zu setzen, um eben eine Auseinandersetzung eben über Bern hinaus, über die Schweiz hinaus anzuregen. Was heißt es, auch in diesen Teilen der Welt Theater zu machen? Was heißt es, diese Performing Arts zu produzieren? Wie sieht das aus, eben in Konfliktzonen, an Orten auch, wo es praktisch keine Mittel gibt, um Theater oder Tanz zu produzieren? Das hat mich sehr gereizt.
Warum soll mich das interessieren, wenn ich jetzt Bernerin oder Berner bin? Ganz blöd gefragt.
Ja, ich glaube, es ist natürlich einerseits dieses Stichwort der Globalisierung, die ist natürlich sehr, denke ich, das würde an sich schon reichen. Auf der anderen Seite eben, dass natürlich die Migration ist ein Thema, das politisch in den letzten Jahren zu einem sehr heißen Eisen, wenn nicht zu dem heißesten Eisen überhaupt geworden ist, das ja sehr stark in allen Prozessen, politischen Prozessen etc., sozialen Prozessen eine Rolle spielt. Und ich denke, dass man da eben einen Blick wirft, dass man da bestimmte Felder öffnet, um eben Zugänge zu schaffen, um den Reichtum eben zum Beispiel von diesen verschiedensten Kulturen, muss man sagen, aus Schwarzafrika zu zeigen. Es war auch so, dass das startete als eigentlich eine erste größere Welle von Schwarzafrikanerinnen und Afrikanern auch in die Deutschschweiz, kam in der Westschweiz, kennt man das ja schon länger. Und da war natürlich wieder in erster Linie Drogenhändler, Prostituierte, also das sind immer diese Stereotypen und sehr wenig zu sehen und zu hören von diesen eben der riesigen Reichtümern der jeweiligen Kultur, von denen diese Menschen herkommen.
Das heißt, Theater ist ein Mittel, um die Welt zu verstehen?
Ja, auf alle Fälle. Ja, für mich ist es tatsächlich auch persönlich ein Mittel, um zumindest, ich weiß nicht, ob ich sie immer verstehe, aber zumindest, um mich hier anzunähern. Und da finde ich die Auseinandersetzung wirklich sehr spannend, mit diesen Kunstschaffenden, über diese Kunstschaffenden, dann eben die Welt ins Haus holen zu können.
Sie wurden für dieses Engagement ausgezeichnet. Sie haben im Herbst den Kulturvermittlerpreis des Kantons Bern bekommen. Ein anderer Bereich, in dem Sie, sage ich jetzt mal, Meriten haben, ist das Kinder- und Jugendtheater. Sie haben in diesem Bereich langjährige Erfahrung, haben Ende der 80er Jahre in der Roten Fabrik den Bereich Kindertheater geleitet, aufgebaut. Sie sind einer der Gründer von Blickfelder, dem Festival für Kinder- und Jugendtheater in der Schweiz. Wenn Sie zurückblicken auf Ihre Zeit im Schlachthaus, Sie haben gesagt, es war nicht immer einfach, das alles unter einen Hut zu bringen. Kinder- und Jugendtheater war ein Bereich, der wie so ein bisschen rausfiel. Was konnten Sie in diesem Bereich hier bewirken?
Ja, ich denke, wir sind ein Haus, das eben in erster Linie ein Spiegel der Szene ist. Also ich sage das immer wieder so, weil ja, wir ja nicht eben selber primär produzieren, wie ein produzierendes Haus, wie ein Schauspielhaus, sondern wir sind eben da, um Raum und Platz zu geben für die sogenannten freien Gruppen. Und da sind wir eben auch abhängig von den Entwicklungen innerhalb dieser Sparten. Und es ist ja so, dass das Kinder- und Jugendtheater eigentlich eine erste große Welle in den 80er Jahren, also so irgendwie kann man sagen vielleicht 85 bis 90, erlebt mit all diesen großen Theatermachern wie Peter Rinderknecht, der Spielkiste, Marc Wetter, wie man sie alle kennt, die zum Teil heute auch noch aktiv sind. Was aber nie passiert ist in der Szene, dass sie eigentlich sich so weit entwickelt hat, dass sie institutionalisiert wurde. Sprich, es gibt keine Kindertheaterhäuser. Weder in Bern, in Zürich gab es Ansätze, sie sind wieder weggebrochen, man ist jetzt wieder an neuen Ansätzen dran. Aber das heißt, für diese Szene ist es sehr schwierig, eigentlich eine Kontinuität zu erreichen. Wir haben versucht, hier eben als Gastspielhaus eine Kontinuität zu schaffen. Wir haben gemerkt, dass es am besten funktioniert, wenn es mit Berner Gruppen ist. Das heißt, für ein Publikum im Kinder- und Jugendtheaterbereich scheint es am interessantesten zu sein, wenn man weiß, es kommt praktisch aus der eigenen Küche, aus der eigenen Stadt. Da spürt man dann anscheinend diese Nähe, die man auch sucht für Familientheaterstücke.
Wie hat das geklappt mit dem Publikum?
Das ist sehr unterschiedlich. Es ist eben so, dass lokale Gruppen viel einfacher funktionieren als nationale. Internationale sind noch mal schwieriger, vor allem wenn man sie nicht einordnen kann in einen spezifischen Schwerpunkt. Wenn es dann wieder eingebettet ist, wie zum Beispiel eben afrikanische Erzählerinnen, Erzähler innerhalb von Afrique Noire, funktioniert das wieder sehr gut. Aber man hat eben jetzt irgendeine italienische oder eine französische Gruppe im Kinder- und Jugendtheaterbereich einfach so im Jahr, ist sehr schwierig zu vermitteln.
Das heißt, Sie haben da kein Stammpublikum, das einfach regelmäßig kommt?
Es gibt schon Familien, die dann wirklich über 3, 4, 5 Jahre dann wirklich regelmäßig hier kommen. Aber es ist tatsächlich so, dass sich das Publikum natürlich viel schneller wechselt. Das heißt, man geht mit den Kindern häufig ins Theater, vielleicht von 4, 5 Jahren bis 7, 8. Aber sowohl darunter als darüber ist das dann meistens eigentlich schon wieder fertig. Das heißt, man muss permanent eigentlich dranbleiben, um sich da eben ein Publikum zu schaffen.
Sie haben vorhin die Kontinuität angesprochen, dass das eine wichtige Funktion des Hauses war im Bereich Kinder- und Jugendtheater, da wirklich eine Gastspielstätte auch zu bieten in einem Bereich, wo es wenig Kontinuität gibt. Wenn wir uns einem anderen Standbein des Schlachthaustheaters zuwenden, das ist die Pflege der freien Szene, lokal wie auch national. Auch das scheint mir ein bestimmter Spagat zu sein. Förderung lokaler Gruppen einerseits, Gastspielstätte und Koproduktionspartner für nationale Gruppen. Sehen Sie das auch so? Ist das ein Spagat?
Ja, nicht eine riesige, würde ich jetzt sagen. Ich denke, diese Szenen in Bern, Zürich, Basel, die überkreuzen sich doch sehr. Also es gibt sehr viele Bernerinnen und Berner, die eben in Zürcher Gruppen aktiv sind. Die Distanzen sind da eigentlich sehr klein. Es gibt berühmte Beispiele, in Anführungszeichen Plasma, eine der bekanntesten freien Gruppen, die auch international von Wiener Festwochen bis X tourt, sind eigentlich Abgängerinnen und Abgänger der Berner Schauspielschule, die eigentlich hier gestartet sind, dann relativ schnell nach Zürich sind, um eben da in Anführungszeichen auch von den besseren und größeren Möglichkeiten, vor allem größeren finanziellen Möglichkeiten zu profitieren, die dann so eine größere Stadt schlichtweg auch zu bieten hat.
Sicher ein Merkmal, das die freie Szene prägt, dass die Szene durchlässiger geworden ist, dass es für eine freie Gruppe auch möglich ist, an anderen Orten zu spielen, da auch an Mittel ranzukommen. Als Sie angefangen haben im Schlachthaus, glaube ich, war das noch nicht so.
Eines, in Anführungszeichen, unser Credos, mit dem wir angefangen haben, war wirklich eben Bern als Station innerhalb der Deutschschweiz wirklich aufzumachen, als Ort, den es vorher in dieser Landschaft praktisch nicht gab. Hier einen Ort eben in diesem Triangel zwischen Zürich, Bern und Basel zu bieten, dass Gruppen eben nicht nur in einer dieser Städte spielen und dass diese Produktionen eben nicht nur 5 bis 8 Mal, sondern eben dann möglichst eben 15 bis 20 Mal gezeigt wurden. Da seine Koproduktionsachse aufzubauen, war eine der zentralen Aufgaben, die wir uns selber gestellt haben, und das hat eigentlich sehr gut funktioniert und funktioniert eigentlich immer noch sehr gut.
War denn das Schlachthaustheater so eine Art Durchlauferhitze für junge Talente, für junge freien Gruppen, die dann wie weitergesprungen sind?
Ja, das ist die freie Szene natürlich generell immer wieder. Also sprich, es ist, was sicher durchlässiger geworden ist in den letzten 10 Jahren, ist eben auch das Stadttheater. Also sprich, es gibt natürlich sehr viele sogenannte Springer zwischen der freien Szene und den Stadttheatern. Sprich, dass sie eben wie zum Beispiel Niklaus Helbling an den großen Häusern in der Schweiz und Deutschland inszeniert, aber eben genauso Lust hat und mit sehr großem Engagement eben sicher einmal pro Jahr auch mit seiner Gruppe im Kollektiv Mass und Fieber eine Produktion macht. Barbara Weber ist ein Beispiel, jetzt in das Neumarkt leiten will, die eben auch dann mit ihren Unplugged-Geschichten in der freien Szene für Furore gesorgt hat und gleichzeitig an den großen Häusern inszeniert hat. Also da gibt es sehr viele Beispiele. Und ich denke, das ist auch eine gute und spannende Entwicklung.
Das heißt aber auch, dass ein Haus, das sich in dieser Szene bewegt, ziemlich flexibel sein muss.
Absolut. Ich denke, man muss da wirklich sehr schnell, immer sehr wach, sehr offen reagieren. Ich denke, dass es tatsächlich ein Problem gibt, und das sind wirklich Gruppen dieser mittleren Größe, also Gruppen, die sich über 3 bis 5 Jahre etabliert haben in der freien Szene und dann, in Anführungszeichen, oben bei der Förderung den Kopf anschlagen. Das heißt, sie kommen dann eigentlich nicht mehr weiter. Sie müssten dann eigentlich zum Beispiel 2 Produktionen pro Jahr machen können mit auch besseren finanziellen Mitteln. Da sind diese Mittel in den Städten nicht vorhanden. Da wird es dann auch knapp mit den Spielstätten etc. Da gibt es im Moment sicher Überlegungs- und Handlungsbedarf.
Jetzt haben wir viel darüber gesprochen, über die Verankerung des Hauses, sagen wir mal so, in den Produktionsgruppen, im Kinder- und Jugendtheater, auch in der freien Szene. Ein anderes Thema ist natürlich die Verankerung in der Stadt, am Standort selbst. 1998, als Sie und Ihre beiden Co-Leiter damals hier gestartet sind, Leitung Schlachthaustheater, hatten Sie eigentlich einen guten Start. Das Haus war gewollt von der Szene, es war eine alte Forderung. Auf der anderen Seite waren Sie unterstützt von der Stadt, die ist heute noch der größte Subventionsgeber. Das sind, glaube ich, rund 800.000 Franken pro Jahr. Trotzdem gab es Spannungen, nach einem Jahr gab es Wechsel in der Leitung. Wie blicken Sie auf diese Gründerzeit zurück?
Ja, wir hatten tatsächlich einen sehr guten Start, das kann man sagen. Das Haus wurde sehr schnell und sehr gut wahrgenommen. Wir wurden zusammengewürfelt als Dreier-Team auf der gleichen Ebene mit sogenannten Hauptverantwortungen. Also Friedrich Rösner damals im Erwachsenentheater, ich im sogenannten Kinder- und Jugendtheater und Urs Riedmann im sogenannten Bereich Administration und Specials. Und das war dann vor allem eben auch, dass wir drei zusammen das hat zu massiven internen Konflikten geführt. Es waren sehr verschiedene Arbeitsauffassungen etc. vorhanden. Und da musste man über die Bücher und schauen, wie organisiert man das Haus neu. Und nach 2 Jahren hat man da dann auch eine Lösung gefunden.
Sie und Urs Riedmann haben dann das Haus übernommen, haben es weitergeleitet über mehrere Jahre hinweg. Urs Riedmann hat das Haus dann später auch verlassen und hat zu seinem Abschied gesagt, ich war jetzt 6 Jahre hier, das Haus ist gut gestartet, es ist verwurzelt, ich kann jetzt mit gutem Gewissen gehen. Miriam Pronge hat seine Aufgabe übernommen. Wenn wir nochmal so auf diesen Einschnitt gehen, so nach 6 Jahren sagt jemand, so, jetzt haben wir es aber geschafft. Wie macht man das? Wie etabliert man sich in einer Stadt? Wie schlägt man Wurzeln?
Ja, ich denke, die Vernetzung innerhalb einer Stadt ist sicher sehr wichtig, also dass man sich eben nicht nur auf sich selber beschränkt und nur immer guckt, was passiert im eigenen Häuschen. Vom Schlachthaus her war es von Anfang an der Wunsch, eben gemeinsam mit anderen Kulturinstitutionen auch gewisse Projekte zu lancieren. Wir haben dann in diesen Schwerpunkten auch das Haus aufgemacht. Wir haben gespielt in der Reitschule, wir haben gespielt in der Dampfzentrale, an anderen Orten. Das ist sicher das eine. Das andere ist, dass wir angefangen haben, eben Projekte auch mit Laien zu machen. Eine sehr wichtige Geschichte, um sich an einem Ort auch zu verankern. Wir haben mit Jugendlichen angefangen zu arbeiten. Wir hatten zum Teil bis zu 3, 4 Jugendclubs. Wir haben angefangen auch mit einem Seniorinnenclub auf der anderen Seite. Ja, ich denke, wenn man merkt, dass es auf verschiedenen Ebenen ein Haus beginnt zu greifen. Also, dass auch verschiedene Publikas kommen, dass es nicht nur ein Spezialistinnentum ist, dass man wirklich eben mit verschiedenen Ausrichtungen auch verschiedene Publikas erreicht, dann ist man, glaube ich, schon einen guten Schritt weiter.
Das hilft Ihnen oder das hilft einem Haus natürlich auch, sich zu positionieren gegenüber anderen auf dem Kulturgrund. Ich möchte einen ansprechen, quasi auf dem Theaterplatz Bern gibt es natürlich auch das Stadttheater. Wie abhängig ist das Schlachthaus vom Stadttheater?
Das Schlachthaus ist in Anführungszeichen völlig unabhängig vom Stadttheater. Das heißt, natürlich ist es wichtig, welche Formen von Theater in einer Stadt vorhanden sind. Das Stadttheater Bern stand ja lange im Ruf, ein sehr konservatives Haus zu sein. Das hat sich dann aber auch ja, sehr stark, das hat sich dann auch geöffnet in den letzten Jahren. Doch unter Grams hat sich das dann begonnen aufzumachen und jetzt hat sich das doch mal geöffnet, auch mit einer zweiten Spielstätte in den Widmerhallen. Und das, denke ich, ist sicher, ist es immer wichtig, dass man aufmerksam und wach darauf schaut, was passiert, auch im großen Haus, und dass man da gemeinsam im Gespräch ist, wer macht was, wieso macht man das, dass man da einfach wirklich bewusst damit umgeht und auf der anderen Seite auch sehr selbstbewusst seinen eigenen Weg geht und ein solches Haus eben für die freie Szene da wirklich vorantreibt.
Auffällig ist ja, dass das Stadttheater Bern jetzt so ein bisschen in ihren Gefilden fischt oder in den Schlachthausgefilden fischt. Zentral sind diese Spielzeit Berner Autorinnen und Autoren. Das Schlachthaustheater hat über Jahre eigentlich auf lokale Kräfte gesetzt. Muss sich das Schlachthaus da jetzt neu positionieren?
Ja, ich finde es immer schön, wenn sich etwas in Anführungszeichen etabliert. Das heißt eben, wenn das eine Stufe weitergeht, auch vor allem, wenn man diese Autorinnen und Autoren dann auch wirklich an einem großen Haus spielt, dann freut mich das sehr. Ich denke, da gibt es dann eben wieder in Anführungszeichen Platz nach unten. Man muss eben wieder wach sein, wer wächst danach, was kommt Junges, wo sind neue Felder, die man in Anführungszeichen beackern will oder mit denen man sich vernetzen will, wo will man da weiterarbeiten.
Wo sehen Sie denn da jetzt das Potenzial für das Schlachthaustheater?
Ach, ich denke, es gibt sehr viel Potenzial und das möchte ich natürlich eigentlich meinen NachfolgerInnen überlassen, Raphael Urweider und Carole Blanc. Ich denke, da hat unser Vorstand eine sehr gute und sehr spannende Wahl getroffen. Da ist jemand, der aus dem Kinder- und Jugendtheater kommt auf der einen Seite und jemand, der mehr aus der Musik und der Literatur kommt, auch beide ein ganzes Stück jünger und beide sehr gut in Bern vernetzt. Und ich denke, da geht man wirklich in Anführungszeichen schon fast an eine Generation weiter. Und ich freue mich sehr, was da in dieser Schlachthausküche alles entstehen wird.
Sie nehmen Abschied vom Haus, haben schon Abschied genommen. Sie arbeiten seit November für das Theaterspektakel. Jetzt wird Ende Dezember, gibt es aber noch ein großes Fest, mehrere Tage auf dem Programm, viele Gruppen. Das sind eigentlich Marksteine der letzten 10 Jahre vom Schlachthaus. Da ist Belgien zu Gast mit Victoria, da ist Kinder- und Jugendtheater zu sehen, Scaramouche ist ein Stichwort, die Berner Szene ist da, das Welschland ist da, Südafrika ist da, Burkina Faso ist da. Es spiegelt wirklich die Ausrichtung des Hauses in den letzten 10 Jahren. Mit welchen Gefühlen übergeben Sie das Haus?
Mit sehr guten. Ich muss sagen, ich bin sehr glücklich, wo das Haus im Moment steht. Ich denke, es steht an einem sehr guten Ort. Es ist tatsächlich so, dass diese 10 Jahre, diese 5 opulenten Nächte, wie wir sie nennen, die goldene Wurst, ist der Titel. Und es ist tatsächlich der Versuch eines Spiegels, es ist auch der Versuch eines Spiegels eben dieses Spartenübergreifenden, dieses Vernetzenden, dieses Prozesshaften, was hier jetzt, es werden sehr viele Stücke eigentlich entstehen, sehr viele Berner Gruppen, aber auch Schweizer Gruppen, auch internationale Gruppen machen wirklich einen speziellen 20 Minuten oder Viertelstunde oder Halbstunde für diese 5 Tage, für diese 5 Nächte vor allem. Es gibt immer auch zu essen, man tanzt sicher immer selber, auch am Schluss noch auf der Bühne mit. Und es sind, denke ich, ja, es widerspiegelt sehr schön, wie der Geist dieses Hauses und wo es im Moment steht.
Wenn ich Sie so sprechen höre, dann frage ich mich, warum gehen Sie denn überhaupt weg? Was war der Reiz jetzt, dass Sie sind Zürcher, was war der Reiz jetzt, dass Theaterspektakel, die Programmleitung des Theaterspektakels zu übernehmen?
Ach, ich glaube, ja, Zürcher bin ich, aber ich glaube, es ist nicht der Grund, wieso ich ans Zürcher Theaterspektakel jetzt wechsle. Es ist einfach so, dass wenn man 10 Jahre ein Haus gemacht hat, dass da natürlich logischerweise auch die Lust langsam dann wieder wach wird, wo ist die nächste Station. Es ist auch ein bisschen eine Regel. 10 Jahre sind eigentlich schon eine lange Zeit im Kulturbetrieb, dass man ein Haus prägt und es ist dann sicher auch gesund und gut, wenn da wieder andere künstlerische Visionen, andere künstlerische LeiterInnen kommen. Das gibt dann wieder Raum eben für neue Visionen, es gibt auch Raum für andere Künstlerinnen und Künstler, die dann hier Platz bekommen. Und das Theaterspektakel ist ja für mich in Anführungszeichen das schönste Festival der Welt. hat mich sehr geprägt in meiner Sicht von Theater, von diesen Performing Arts, von Theater, Tanz natürlich auch. Tanz ist ein Bereich, den ich jetzt hier nur in Anführungszeichen am Rand mitbetreuen konnte, vor allem in diesen Afrique Noire Zusammenhängen. Und es ist natürlich wunderschön, jetzt so in Anführungszeichen ein Instrument in die Hand zu bekommen, mit meinen neuen Co-Leiterinnen versuchen, dort einen Schritt weiterzugehen und mein Wissen, meine Kenntnisse, meine Erfahrungen dieser letzten 10 Jahre, die ich hier gemacht habe, sie jetzt dort weiterzuentwickeln und zu vertiefen.
Sie haben den Tanz angesprochen. Daneben ein Zeichen ist sicher, dass das Theaterspektakel stärker international ausgerichtet ist, ausgerichtet sein muss, als jetzt das Programm hier im Schlachthaus. Ich nehme an, das Programm steht noch nicht, aber können Sie etwas zu den Schwerpunkten 2008 schon sagen?
Ja, man kann sicher sagen, dass sich das Theaterspektakel stärker als bisher wieder interkontinental ausrichten wird. Logischerweise, es wäre fast seltsam, es wäre nicht so, wird Afrika sicher eine Rolle spielen, der afrikanische Kontinent, vor allem Schwarzafrika. Südafrika ist, denke ich, eine Theaterlandschaft, die man bei uns fast nicht mehr kennt. Das heißt, man hat sie Ende der 80er Jahre gekannt mit diesen großen Inszenierungen in diesem Anti-Apartheid-Zusammenhang, Sarafina, Wusa Albert, die ganzen großen Stücke der Anti-Apartheid-Bewegung auch in Südafrika. Es ist dort eine sehr spannende, junge Szene herangewachsen, die sehr viel zu erzählen hat über den Zustand dieses Landes jetzt. Und ich denke, da lohnt es sich absolut, einen Blick hinzuwerfen.
Ist der Wechsel zum Theaterspektakel auch eine konditionelle Frage? Sie kommen hier aus dem Schlachthaus, so aus einem Dauerlauf, allabendlicher Theaterbetrieb. Beim Spektakel ist die Vorbereitung anders. Es gibt eine längere Vorbereitungszeit und dann 2 Wochen ganz konzentriert, quasi das Paket. Ist das auch eine Konditionsfrage nach 10 Jahren?
Ja, ich weiß es nicht mal. Ja, es ist sicher eine andere Anspannung. So, also ich denke, aber ich werde auch weiterhin 5 bis 6 Nächte irgendwo in der Schweiz, irgendwo sonst auf der Welt, irgendwie in einem Theater verbringen. Das wird auch weiterhin so sein. Es ist nicht mehr jeden Abend diese Anspannung, in Anführungszeichen, läuft's, ist das Haus voll, funktioniert's. Das verändert sich und da freue ich mich auch. Man sagt immer, wenn man ein Haus hat, träumt man von einem Festival. Denn wenn man ein Festival hat, wird man dann wieder von einem Haus träumen, dass man da kontinuierlich arbeiten kann und nicht nur punktuell. Wobei eben, ich freue mich natürlich eben riesig jetzt auf diese Aufgabe. Ich hoffe sehr, dass es mir gelingt, gewisse Geschichten stärker vertiefen zu können, dass ich mich auch eben in einer anderen Form auf gewisse Geschichten konzentrieren kann.
Das heißt, länger an Künstlern dranbleiben?
Ja, mehr Forschungsarbeit in Anführungszeichen wieder zu betreiben. Das sind Bereiche, die mich, da freue ich mich wirklich sehr drauf.
Sandro Lunin, unsere Zeit in Reflexe geht zu Ende. Meine letzte Frage: Was muss ein Theaterabend haben, um Sie zu begeistern?
Für mich sind sehr wichtig persönliche Theatersprachen, dass ich spüre, dass mir da vorne ein Mensch wirklich etwas zu erzählen hat. Das ist für mich ganz zentral.
Herzlichen Dank für das Gespräch, Sandro Lunin. Das war's von Reflexe für heute. Mein Name ist Elinor Landmann. Die nächste Ausgabe, die hören Sie am Montag. Und da geht es um den Dokumentarfilm «Manufactured Landscapes». Zu Gast bei Michael Sennhauser ist die kanadische Regisseurin Jennifer Bagewell. Am Montag in Reflexe um 11 und um 22 Uhr auf DRS2.
Und das ist DRS2 à la carte mit Musik.